Ich lese uns den Bibeltext, um den es heute gehen soll. Der steht in Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus und die samaritanische Frau, das Wasser, das den Durst für immer löscht. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Das ist sehr interessant, dass da steht musste. Eigentlich hätte Jesus als Jude nämlich um Samarien herumgehen müssen, weil das Volk ja, dieses Mischvolk, die Samariter, als unrein galten. Aber Jesus wusste, da sitzt eine Frau, die braucht mich. Also ist er durch Samarien durchgegangen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Das hebräische Wort, das hier für lebendiges Wasser benutzt wird oder gebraucht wird, bedeutet nicht nur lebend, sondern es bedeutet auch belebend oder lebensspendend. Und das lebendige Wasser ist natürlich hier ein Bild für den Heiligen Geist. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief, woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Lebendiges Wasser, da erklärt sich dieses Missverständnis, wurde damals auch das Wasser aus einer Quelle genannt. Also die Frau dachte wirklich, es ist das Wasser zum Trinken, weil sie eben dieses Quellwasser lebendiges Wasser nannten. Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt reden und hören segnest und dass du unser Herz jetzt bereit machst, wirklich deine Stimme zu hören und ja, dass du jedem Einzelnen von uns einfach ein Wort zusprichst, das ihm durch die nächste Woche einfach trägt. Amen. Ja, bei der Wasserarmut in Palästina, die der regenlose Sommer so mit sich bringt, spielt das Wasser für die Israeliten bis heute eine wichtige Lebensrolle, eine lebenswichtige Rolle. Die Wasserversorgung ist das wichtigste Problem bei jeder Besiedlung. Daher wurden auch viele Orte nach dem Brunnen benannt, der dort zuerst gegraben wurde. Es gibt in der Bibel verschiedene Arten von Brunnen, die aber alle mit dem gleichen Wort übersetzt werden. Es gibt da den Grundwasserbrunnen, es gibt den Brunnen, der durch eine Quelle gespeist wird, und es gibt dann eben noch die Zisterne, die das Regenwasser speichert. Und die Jutta und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber auch mir ist Masada eingefallen. Wir waren zur gleichen Zeit in Israel und das ist vielleicht einfach da auch noch so im Kopf bei uns. Eine ganz besonders große Zisternenanlage, wie die Jutta eben ja schon gesagt hat, finden wir eben in der judäischen Wüste. Du darfst mal weitermachen. Diese Festung, die wurde ja nicht nur benutzt von diesen Kämpfern, Widerstandskämpfern, sondern vorher hat die erstmal Herodes bauen lassen und hat da seine Palastfestung gehabt. Und von dieser Zeit spreche ich im Moment. Und eine besondere Attraktion auf diesem Plateau oben war, dass es dort eine Thermenanlage gab. Man konnte eben keine Quelle nutzen, wie die Jutta gesagt hat, sondern man hat das Wasser eben aufgefangen. Und die Ingenieure, die da eben dieses Wassersystem sich ausgedacht haben, die haben das hingebracht, dass in diesen Zisternen bis zu 48.000 Kubikliter Wasser gespeichert werden konnten. Und das heißt also, wenn 1.000 Bewohner hätten ein Jahr lang pro Person 130 Liter Wasser haben können. Also 1.000 Bewohner, ein Jahr lang pro Person 130 Liter Wasser. So viel Wasser war da eben zur Verfügung, obwohl es keine Quelle gab. Beim Jakobsbrunnen, an welchem die Frau sitzt, handelt es sich aber um einen Brunnen, der von einer Quelle gespeist wird. Und die Art von Brunnen wurde damals natürlich sehr hoch geschätzt. Und diese Samariterin aus der Stadt Sychar, die kommt also in dieser größten Hitze zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Vielleicht kommt sie um diese ungewöhnliche Zeit, weil sie keinem begegnen will, weil sie von keinem gesehen werden will, wir wissen es nicht genau. Aber Fakt ist, die Frau hat Durst, sonst wäre sie da nicht hingekommen. Und die Frau hat nicht nur Durst nach Wasser, sondern diese Frau hat Lebensdurst. Das wird in der Begegnung und im Gespräch mit Jesus ja dann ganz deutlich. Sie hat eine Sehnsucht in sich und ja, eine Sehnsucht nach Liebe und nach Wertschätzung. Hans-Peter Reuer vergleicht eben diese Sehnsucht mit einer Zisterne. Die Frau, die baut sich bildlich gesprochen eine Zisterne, einen Speicher, in der sie eben alle ihre Liebesbeziehungen zu den Männern sammeln kann, um ihren Tank aufzufüllen und immer wieder von den Erlebnissen und von den Erfahrungen zehren zu können. Es ist irgendwie der verzweifelte Versuch, das Loch in ihr zu füllen. Und das scheint ja auch die erste Zeit gut zu funktionieren. Aber dann bekommt sie eben wieder Durst. Und so versucht sie ihr Glück in einer neuen Beziehung. Vielleicht wäre ich mit diesem Mann glücklich, könnte sie sich gedacht haben. Vielleicht gibt dieser Mann mir das, wonach ich mich wirklich sehne. Kennt ihr das von euch, dieses Leben aus der Zisterne? Wie diese Frau versuchen wir unseren Durst zu stillen, aber anstatt dass wir zur lebendigen Quelle gehen, bauen wir uns Zisternen. Wir versuchen so viel mitzunehmen, wie möglich ist, aufzutanken, nur um dann festzustellen, dass wir wieder Durst haben, dass der Tank leer ist. Und in Jeremia 2, Vers 13 steht, denn mein Volk hat doppeltes Unrecht getan. Nicht die Quelle haben sie verlassen. Dabei fließt aus mir Wasser, das Leben schenkt. Dafür haben sie sich Zisternen gegraben, die Risse haben und kein Wasser halten. Und genau das passiert, wenn wir aus eigener Kraft leben. Ich kenne das von mir sehr gut. Ich zum Beispiel fiebere jedes Mal auf die Ferien hin. Und am ersten Schultag weiß ich schon genau, wie viele Wochen es sind bis zu den nächsten Ferien. Und dann sind die Wochen, die Ferien da, 6 Wochen Sommerferien, nächste Woche beginnt's am Freitag. Und ich versuche, meinen Tank zu füllen, aber bis ich schaue, sind die Ferien dann eigentlich schon wieder vorbei. Letztendlich stelle ich jedes Mal fest, die Ferien laufen gleich ab. Erholt fühle ich mich auch nicht wirklich. Und nach dem ersten Arbeitstag hat mich der Alltag dann so sehr wieder oder so schnell wieder, dass ich eigentlich sofort wieder Durst habe. Ich weiß nicht, womit du versuchst, deinen Durst zu stillen. Vielleicht versuchst du deinen Durst, wie diese Frau in Beziehungen zu stillen. Vielleicht aber auch, indem du Anerkennung von anderen bekommst. In teuren oder außergewöhnlichen Urlaubsreisen, in der Arbeit, im frommen Aktionismus, in der Selbstfindung. Das Leben aus der Zisterne kann so viele Gesichter haben, aber eines ist immer gleich, du wirst wieder Durst bekommen, weil die Zisterne das Wasser nicht dauerhaft halten kann. Wie wir auf dem Bild gesehen haben oder auch gehört haben, können jetzt solche Zisternen, wenn sie groß sind, viel Wasser speichern. Da kann man schon einige Zeit überleben. Aber irgendwann kommt eben der Punkt, wo man kein Wasser mehr schöpfen kann. Man ist leer. Und in genau diese Leere der Frau spricht Jesus hinein und er sagt, gib mir zu trinken. Und er drückt damit aus, ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich schätze dich wert. Jesus verhält sich hier gleich doppelt ungewöhnlich. Zum Ersten spricht er eine Frau an, was ja völlig untypisch war für damals. Und zum Zweiten galt diese Frau ja als Samariterin auch noch als unrein. Aber Jesus spricht dieser überraschten Frau dann die bekannten Worte aus Johannes 4, Vers 10 zu. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Während also die Frau vom Wasser für den Körper spricht, spricht Jesus ihren echten Durst nach Leben an. Wie willst du mir denn lebendiges Wasser geben? Der Brunnen ist tief und du hast außerdem gar nichts, womit du das Wasser schöpfen kannst. Und ich dachte mir, die Bedenken der Frau um das fehlende Schöpfgefäß sind doch so menschlich. Wir denken doch auch, wir müssten uns das lebendige Wasser selber erarbeiten, wir müssten es schöpfen. Wir versuchen, uns durch eigene Anstrengung, Erfolg und Glück und Lebenserfüllung zu erarbeiten. Aber alles, was Jesus will, ist, dass wir ihn um das lebendige Wasser bitten. Wir waren letzte Woche mit unseren Kindern in der Schule im Tiergarten. Und es gab davor einen Elternbrief, was sie denn alles mitnehmen sollen. Und es war große Aufregung und es war ja sehr warm an dem Tag. Und wir hatten einen Schüler dabei, der hatte eine kleine Wasserflasche dabei. Und natürlich war die innerhalb kürzester Zeit leer. Und er hat es meiner Kollegin gesagt und meine Kollegin sagt, geh doch zu dem anderen Kollegen, zu dem Sozialpädagogen, der hat Wasser dabei, der hat extra zwei Flaschen zusätzlich eingepackt. Aber der Junge hat sich nicht getraut. Oder er wollte nicht, es war ihm vielleicht unangenehm. Und so blieb dieser Junge lieber durstig. Und es hat einige Zeit gedauert, es war dann mittags rum und dann sitzt er da vor seiner leeren Wasserflasche, bis mein Kollege zu ihm hin ist und hat gesagt, möchtest du was trinken? Ich habe noch eine Wasserflasche für dich dabei. Und erst dann konnte er dieses Wasser annehmen. Was Jesus mit dieser Gabe meint, ist nicht ganz sicher. Das lebendige Wasser symbolisiert in dem Fall den Heiligen Geist. Aber Jesus gibt ja noch viel mehr. Gott als der Geber schenkt uns den Sohn, er schenkt uns den Heiligen Geist und er schenkt uns das ewige Leben. Und die Frage ist jetzt, nimmst du diese Gabe an? Lebst du aus der Quelle? Ist dir bewusst, ist dir immer bewusst, dass der Brunnen des lebendigen Wassers in dir sprudelt? Und ich glaube, wenn wir uns das wieder neu bewusst machen, dass wir die Quelle in uns haben, dann müssen wir gar nicht mehr auftanken, weil wir den Heiligen Geist ja in uns haben. Wir haben Christus, die Quelle in uns. Und ich erinnere mich so an die ersten Osterkonferenzen als Teenager, an denen ich dabei war. Und wir waren da das ganze Wochenende über und es waren so erfüllte Tage. Und ich bin heimgekommen und habe versucht, von diesen ganzen tollen Erlebnissen und von den Predigten, von dieser Gemeinschaft mit den vielen Jugendlichen zu zehren und es irgendwie festzuhalten. Aber als ich dann wieder so in meinem Trott drin war, habe ich gemerkt, wie leer ich mich nach einer Zeit fühle. Ich war enttäuscht, weil das Feuer irgendwie wieder erloschen ist, weil ja das irgendwann nur noch eine Erinnerung war. Und die Zisterne, in die ich versucht habe, diese ganzen Erfahrungen zu speichern, konnte dieses Wasser nicht halten. Und ich habe dabei vergessen, dass doch die Quelle in mir lebt und dass ich die Quelle in mir habe und dass ich doch nur davon zu trinken brauche. Wir müssen geistlich nicht auftanken, wir haben ja die Quelle in uns. Egal, wodurch du eben deinen Durst zu stillen versuchst, du wirst wieder durstig werden. Du wirst keine Erfüllung ohne das lebendige Wasser finden. Jesus sagt, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Und in diesen beiden Versen stecken drei wunderbare Zusagen drin. Wer von dem lebendigen Wasser trinkt, wird erstens vollkommene Befriedigung finden. Der wird nie wieder Durst bekommen. Zweitens, der hat die Quelle in sich. Und wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann führt mich das in die Gemeinschaft mit ihm. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Und drittens, wenn ich von diesem Wasser trinke, dann habe ich das ewige Leben. Das Wasser, ja, das wirkt wie eine Fontäne und sprudelt über, bis wir im Ziel sind. Wenn wir also unser Leben auf Jesus ausrichten, dann haben wir die Kraftquelle in uns. Aber das Gespräch mit der Frau geht ja weiter. Die Samariterin sehnt sich nach diesem Wasser, ohne zu begreifen, was Jesus eigentlich meint. Und als Jesus sie dann nach ihrem Mann fragt, antwortet sie ihm ganz ehrlich. Und Jesus, der die Lebensumstände der Frau ja kennt, sagt zu ihr, 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Einige Ausleger vermuten da eine Anspielung auf 2. Könige 17. Und es lohnt sich, dieses Kapitel mal durchzulesen, weil es sehr interessant ist. Ich will euch einen kurzen Exkurs machen und euch mal die Begebenheiten aus 2. Könige 17 erzählen. Israel war damals bereits geteilt in Nord- und Südreich und der König Hoschea war zu der Zeit gerade König im Nordreich. Und in der Bibel steht, Hoschea tat, was der Herr verabscheute. Weil der Hoschea eben vom assyrischen König abhängig war, musste der ihm Tribut zahlen. Aber irgendwann hat dieser König Hoschea das nicht mehr getan. Daraufhin ließ der König von Assyrien den Hoschea fesseln und ins Gefängnis werfen und verwüstete das Land. Der König von Assyrien, der konnte dann schließlich Samarien erobern und er nahm die Bevölkerung Israels gefangen und verschleppte sie nach Assyrien. Das alles geschah, steht in der Bibel, weil Israel sich gegen Gott gestellt hatte. Sie bauten sich Kultplätze, sie haben sich Kultsteine und Kultpfähle errichtet, sie brachten fremden Göttern Räucheropfer und der Herr ließ den Israeliten immer wieder sagen, sie sollen doch umkehren von ihren falschen Wegen, aber das Volk war halsstarrig, steht in der Bibel. Sie übertraten die Gesetze und haben sich 2 goldene Kälber gemacht, haben Baal verehrt, Wahrsagerei und Zauberei getrieben und dann wurde Gott zornig. Und er vertrieb Israel aus seiner Nähe und Israel musste eben in die Verbannung. Und zu dieser Kriegsführung oder zu dieser Verwaltungspolitik hat es gehört von Assyrien, dass die andere Menschen nach Samarien brachten, die eben auch aus anderen Ländern erobert wurden. Die brachte dieser König von Assyrien nach Samarien und somit haben da ganz viele verschiedene Menschen gelebt. Also zum Beispiel haben da Menschen aus Babylonien gelebt, aus dem syrischen Raum und es waren natürlich auch noch ein paar übrig gebliebene Israeliten in Samarien. Und seit dieser Zeit bestand also dann das Gebiet Samarias aus einem Mischvolk. Und jede Volksgruppe hatte so ihre eigenen Götterbilder. Die Leute aus Babylonien hatten ihren eigenen Gott, die Leute aus Kuta, die Leute aus Hamat, die Leute von Arvad, und die Leute aus Sepharvaim, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und das waren eben 5 Götter, 5 Völker. Und der Gott, den sie jetzt hatten, also den jüdischen Gott, der war auch schon noch irgendwie da. Die Juden kannten ihren Gott, aber sie hatten auch die 5 Bücher Mose als Schrift. Aber so wirklich der einzige Gott war eben der Herr nicht für sie. Und ich habe mir gedacht, auch die Samariter damals, also dieses Mischvolk, auch die haben sich schon Zisternen gebaut. Das scheint was sehr Menschliches zu sein, dass man immer versucht, irgendwie sich mehrere Wege offen zu halten. Wir wissen, dass Jesus der einzige Weg ist, aber wir versuchen unser Glück ein bisschen hier zu finden, ein bisschen dort. Die Samariter, die verehrten ihre Götter in der Hoffnung, dass sie ihrem Drang eben nach Religion und Spiritualität irgendwie stillen können. Aber sich nur auf Gott verlassen, nur den einen Gott, den Gott der Israeliten anbeten, das könnte vielleicht zu riskant sein. Wer weiß, ob er allein diese Erfüllung schenken kann. Fünf Völker und fünf Götter. Und jeder baute sich Zisternen. Oder, um auf die Samariterin zurückzukommen, fünf Männer. Die Frau kennt Gott, sie kennt die fünf Bücher Mose, sie hat vom Messias gehört, der ja kommen soll. Gott wurde sogar auf dem Berg, wo sie war, angebetet. Aber auch sie, als Nachfahre dieses Mischvolkes, war innerlich heimatlos oder durstig. Und jetzt spricht sie mit diesem Mann, der alles von ihr weiß und der sich trotzdem Zeit für sie nimmt. Ein Mann, der behauptet, von sich das lebendige Wasser zu geben. Ein Mann, der sogar der Messias sein soll. Kann man so einem Mann trauen? Sollte diese Frau wirklich ihre rissigen Zisterne niederreißen und sich der Quelle lebendigen Wassers zuwenden? Manche Menschen machen sich für wichtige Entscheidungen ja eine Pro-Kontra-Liste, um leichter zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich habe das auch mal mit dieser Zisterne und der Quelle gemacht. Also was spricht für eine Zisterne und gegen die Quelle und umgekehrt? Also für die Zisterne spricht auf jeden Fall, das Wasser kann gespeichert werden. Zisternen sind ja nicht immer schlecht. Das ist also ein Vorrat für schlechte Zeiten. Aber wenn ich mir mal die Kontraliste anschaue, das Wasser läuft aus, kann zumindest sein. Das Wasser hat irgendwann ein Ende. Manche Zisternen sind rissig. Es ist eine schlechte Wasserqualität, weil sie eben oft ganz lange da drin steht. Das Wasser kann dann auch krank machen, wenn ich nur dieses abgestandene Wasser trinke. Und wie sieht's bei der Quelle aus? Auf der Kontraseite steht, das Wasser kann nicht gespeichert werden, weil es fließt und fließt und fließt. Aber was steht auf der Pro-Seite? Das Wasser geht nie zu Ende. Es ist übersprudelnd, es stillt den Durst, es ist frisches und sauberes Wasser, ich kann es ohne Bedenken trinken, es ist eigentlich immer ein kühles Wasser. Diese Quelle hat Zugang zum Grundwasser. Das Wasser kann weitergegeben werden, weil ich habe immer noch genug, selbst wenn ich es abgebe. Und es kann ohne Bedenken getrunken werden. Wenn man sich diese Liste anschaut, denke ich, wird ganz klar, welche Art von Brunnen mehr Vorteil hat. Aber wenn wir doch eigentlich wissen, wie viel mehr Vorteile es bringt, von einer Quelle zu trinken, als von einer Zisterne, habe ich mir gedacht, warum bauen wir uns dann immer noch Zisternen? Es bleibt offen, wie diese Frau sich entschieden hat. Sie rennt zwar ins Dorf und erzählt, dass sie jemanden getroffen hat, der ihr alles auf den Kopf zugesagt hat, was sie getan hat. Und sie sagt zu den Menschen, ob er wohl der Messias ist. Es bleibt offen, wie sie sich entschieden hat. Wir aber wissen, dass Jesus der Messias ist. Und deshalb frage ich dich nochmal, lebst du aus der Quelle? Von welchem Wasser trinkst du? Womit versuchst du, deinen Durst zu stillen? Und ich wünsche uns, dass wir uns dieser übersprudelnden Quelle in uns wieder ganz neu bewusst werden und erleben dürfen, wie unser Durst mit dem lebendigen Wasser gestillt wird. Anders als der Junge, von dem ich euch erzählt habe, dürfen wir uns trauen, Gott um dieses Wasser zu bitten, weil er es uns gerne geben möchte. Amen.